Von der Wildnis in gemäßigtere Zonen führt sie nun der nächste bewegte Mann. Er ist ebenfalls Wanderführer in unserem Bildungswerk. Es ist Michael Klemann. Mit ihm zu wandern hatte ich persönlich schon das Vergnügen. Es waren Eintagswanderungen. Michael Klemann bietet zusätzlich Wanderwochen an, zum Beispiel an die Nord- oder Ostsee, ebenso wie nach Südtirol und Kroatien. Redaktionsleiter Martin Hensel und ich freuen uns, dass Michael Klemann zu uns ins Studio gekommen ist. Lernen Sie ihn kennen und lassen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von ihm und seinem vielfältigen Angeboten inspirieren. Grüß Gott, Michael Klemann.
Hallo, grüß Gott zusammen.
Ja, hallo Michael, grüß dich, schön, dass du heute Abend da bist. Ich freue mich ganz besonders darüber. Ich darf auch Michael sagen, weil wir uns schon ganz lange persönlich kennen und sie wäre jetzt irgendwie unangebracht für uns.
Ganz genau.
Was ich dich aber schon immer fragen wollte, ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, diese Wanderreisen anzubieten? Das liegt einem ja nicht so unbedingt in der Wiege, oder wie war das bei dir?
Also ich war früher oft in den Bergen und war unterwegs und das war jetzt eigentlich eher immer so der Freizeitausgleich und dachte mir, warum kann ich nicht einfach mal das Hobby zum Beruf machen? Das ging dann so Stück für Stück, dass es immer mehr Wanderreisen wurden und irgendwann einmal habe ich dann den Schritt gewagt, eben nur noch Wanderreisen anzubieten und darüber hinaus Bergbücher zu schreiben.
Aber es gab jetzt nicht so eine besondere Bergtour noch im Hobby, während der Hobbyzeit, wo du gesagt hast, ach, das hat jetzt so viel Spaß gemacht und das will ich doch mal versuchen, ob sich da nicht ein Beruf draus bauen lässt.
Also es war schon so, dass mir meine Mutter das in die Wiege gelegt hatte. Mit dem 6. Lebensjahr war ich mit ihr schon gut in den Bergen und sie hat da schon die Saat gelegt und so hat sich das dann einfach Stück für Stück entwickelt.
Ja, wir haben ja heute unser Studiogespräch zu dem Thema auch extra deswegen so gelegt, weil du demnächst schon wieder auf Tour bist. Wie oft bist du denn eigentlich unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich mache pro Jahr in der Regel 7 Wanderreisen für den Bund Naturschutz München. Dann folgen 3 Wanderreisen für Menschen mit Handicap. Und dann noch eine Wanderreisenrecherche für eine der neuen Wanderreisen. Das sind dann pro Jahr etwa 11 bis 12.
Also 11 bis 12 Wochen bist du im Jahr alleine dann weg. Dann hat ja deine Familie gar nichts von dir oder wandern die da mit?
Also erstmal Wochen kann man gar nicht so ganz sagen. Das sind ja immer so 8 bis 9 Tage. Und manchmal arbeiten ja meine Frau und ich zusammen, auch für den Alpenverein, und teilen uns dann das Hobby, weil meine Frau ist genauso wie ich von Grund auf Zigeuner.
Wanderzigeuner.
Ein Wanderzigeuner, ganz genau.
Und du hast gerade angesprochen, Recherche für neue Touren, also du bietest dann auch tatsächlich jedes Jahr was Neues an.
Ganz genau, richtig. Also das sind die unterschiedlichsten Regionen. Die letzten Recherchen haben auf der Insel Rügen stattgefunden und jetzt ganz zuletzt dann in Mittelfranken zur Apfelblüte.
Gibt es da besondere Kriterien? Was ist für dich der entscheidende Faktor zu sagen, ja, hier habe ich das Kribbeln in den Fingern, das könnte mich als Wanderreise jucken, oder wie kann man sich das vorstellen, wie passiert das?
Also das Kribbeln in den Fingern, das überträgt sich eigentlich von der topografischen Karte, die lese ich eigentlich eher wie so ein Märchenbuch, wo ich sehe, es ist eine wunderbar naturbelassene Region mit wunderschönen Flüssen, Schluchten, tiefen Wäldern, und ich stelle mir das eigentlich schon so bildlich vor, und zu 90% trifft es auch mittlerweile zu, denn es sollte schon eine Punktlandung sein, wenn man dann die Recherche vor Ort macht.
Gab es da nicht auch mal so den Schlag ins Wasser? Ich kann mich aus meiner eigenen Erfahrung mal an eine Stelle erinnern, wo ich so mir nichts, dir nichts von einer Straße zur nächsten eine Verbindung geschlagen habe auf der Karte, nur leider übersehen habe, dass da 200 Höhenmeter dazwischen waren. Also das ging dann natürlich gar nicht.
Nee, das nicht. Also ich mache es ja auch eine Zeit lang. Ich habe ja auch die topografischen Karten im Maßstab von 1 zu 25.000 dabei. das, was vor Ort dann bei der Recherche oft nicht so ist, wie man sich's vorstellt, dass man eigentlich sich auf einen bestimmten Quartierort fixiert und dann vor Ort von der Infrastruktur oder vom Haus selber einfach feststellt, dass es doch besser ist in dem oder dem Nationalpark an einem anderen Ort, dass man da besser aufgehoben ist.
Das ist ganz gut, dass du das Quartier gerade ansprichst, weil was mich auch beeindruckt ist, dass du gezielt eher auf familiäre Unterkünfte gehst, wo du sagst, hier habe ich einen engen Bezug zur Region und zu den Menschen, die hier leben.
Genau. Also ich sag mal, ich bin mit der Kleingruppe unterwegs, deswegen ist die ganze Wanderreise eine Familienangelegenheit. Wir tauschen uns ja da intensiv aus mit netten Gesprächen am Abend und da sollte eben das Quartier auch entsprechend familiär geführt sein. Das geht natürlich nicht immer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann ans Elbhotel in Bad Schandau denke, dann ist es trotzdem, es ist ein recht großes Haus, ist auch ein wirklich sehr netter familiengeführter Betrieb, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
Jetzt als Familienwanderung mit Abendprogramm bist du ja nicht nur Wanderführer, sondern am Abend auch noch wahrscheinlich für die Unterhaltung zuständig. Wenn es irgendwo zwickt und zwackt der Kummeronkel, wird es einem nicht zu viel, jetzt 8, 9 Tage mit vielleicht wildfremden Menschen dann so eng zusammen zu sein die ganze Zeit?
Du sagst einfach den Stichpunkt. Es sind ja nur 8 oder 9 Tage und für diesen Zeitraum ist es einfach meine Berufung. Deswegen ist es auch einfach eine Frage der Einstellung. Es macht mir Riesenspaß und es ist einfach schön, für die Gruppe da zu sein. Ich bin ja von Berufswegen her Heilerziehungspfleger. Das heißt, ich habe auch meine Homöopathie-Apotheke dabei und kann jedes Zipperlein am Abend behandeln, sodass die Gruppe wieder frisch und fröhlich am Morgen loszieht. Und ich mache auch sehr gern am Abend irgendwelche neuen Kabarettstücke. Wenn es der Gruppe gut geht, dann geht es mir auch gut.
Also nicht nur die Gruppe profitiert, sondern du selber auch,
wenn ja, ich das natürlich. So verstehe. Das ist so eine schwingungsintensive Geschichte in dieser Woche. Da kommt die Energie auch wieder zurück, eben nicht nur von der Natur, sondern auch von der Gruppe selbst, keine Frage.
Und wie funktioniert es dann, wenn, ich denke jetzt auch mal an eigene ganz grimmige Erfahrungen zurück, man startet bei bestem Wetter, kommt in ganz ungeheuerliches Regenwetter hinein, die Stimmung in der Gruppe geht gen Null, ist doch auch eine Herausforderung dann. Was macht man da?
Also wir haben ja mittlerweile, oder ich, auch die technischen Möglichkeiten, das ein bisschen vorherzusehen. Das heißt, ich habe für jede Region im Nationalpark eine Stunden-Wetter-App und da kann ich mich entsprechend drauf voreinstellen. Das heißt, 24 Stunden vorher kann ich den Tag genau planen und sehe, wann die trockenen Fenster sind und wann die Schlechtwetterfenster, wann ist eine Führung im Nationalparkhaus angesagt und wann geht man wieder raus. Die Teilnehmer sollten in der Regel im Großen und Ganzen trocken bleiben.
Und das funktioniert? Jetzt immer ehrlich, es hört uns ja keiner zu.
Das funktioniert im Großen und Ganzen. Das werden auch die Teilnehmer im Einzelnen immer zurückmelden. Natürlich ist man nicht vor jedem Regenschauer gefeit und die Wetterdaten in Kroatien sind sicher nicht so perfekt wie die in Nordfriesland. Aber wer einen Schirm dabei hat, kommt damit dann auch gut klar.
Nordfriesland bis Kroatien ist ein weiter Bogen. Was bietest du denn an? Worauf kann man sich denn freuen, wenn man mit dir unterwegs ist?
Das Spektrum ist ja weit gefächert und die Teilnehmer, die sollten einfach vorher überlegen, was ihnen wichtig ist. Ist es die salzige Luft auf einer Nordseeinsel? Ist es die Weite vom Müritz-Nationalpark mit den unendlichen Wäldern? Ist es das Pfeifen der Schaufelraddampfer im Elbtal? Oder ist es der Blick auf den Groß-Venediger im Nationalpark Hohe Tauern oder vielleicht ein Bad im Meer auf der Insel Loschen mit subtropischem Klima? Da ist jeder Teilnehmer anders gestrickt.
Ja, muss er wahrscheinlich auch, weil Hohe Tauern und Baden und das, bei subtropischem Klima, das spricht ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Typen auch an. Also ich könnte mir vorstellen, so unterschiedlich wie die Ziele sind auch die Menschen, die bei dir mitlaufen.
Ganz genau, richtig. Das kann man so sagen. Die Nordseemenschen sind anderen als wir die in den Hohen Tauern. Und die, die es im Herbst nach Kroatien in die Wärme zieht, das sind wiederum andere Teilnehmer, keine Frage.
Ist es auch in den Sommermonaten des Kroatien, oder?
Nein, also ich schaue schon, dass ich die Wanderreisen azyklisch gestalte, weil keiner hat Lust, bei über 40 Grad zu wandern, sondern Kroatien ist immer Anfang Oktober. Das ist die perfekte Zeit bei einer Lufttemperatur von 25 Grad etwa und einer Wassertemperatur von 22 Grad.
Wow. Gibt es denn sowas wie eine Lieblingstour von dir, wo du dich jedes Jahr aufs Neue darauf freust und die auch immer im Programm bleiben wird?
Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Das sind so bestimmte Momente, die dann in mir eigentlich erst kurz vor der Wanderwoche auftauchen. Und zuletzt habe ich sehr oft an die unendlichen Wälder im Müritz-Nationalpark zur Kranichrast gedacht. Das sind also ganz tiefe Eichen- und Buchenwälder mit einer unglaublichen Weite, die man sich bei uns hier gar nicht vorstellen kann.
Ich glaube, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, weil das ist tatsächlich eine Landschaft, die wir hier überhaupt nicht kennen. Also wenn ich in München losgehe, bis ich bei den Alpen bin, habe ich so viele Orte durchquert. Das lässt sich nicht mal zählen. Und die Wildnisgebiete zeichnen sich ja auch durch die Abwesenheit des Menschen aus. Was macht es mit den Menschen, die dann dort wandern? Also wirkt sich das aus? Merkt man das?
Ja, das frage ich mich auch immer. Also ich glaube, das Wichtige ist, was es mit mir macht. Dann hat es so ein bisschen Vorreiterrolle auch für die Teilnehmer. Und in mir erwachsen einfach ja archaische Gefühle. Man lässt alles hinter sich und versinkt einfach in diesen Wäldern und ist nur noch im Hier und Jetzt. Und ich denke schon auch, dass das mit den Teilnehmern geschieht.
Das ist vielleicht auch Teil deiner Motivation, von dieser Begeisterung an die Gruppe was weiterzugeben.
Ganz genau.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar neben dieser Vielzahl an Wanderungen, das hattest du schon angesprochen, da will ich nachher auch noch drauf kommen, schreibst du auch Bücher?
Ja.
Und ich komme jetzt deswegen drauf, weil du gerade die archaischen Erlebnisse angesprochen hast. Ein Buch geht ja um die Kraftorte in den Bergen. Das hat mich besonders beeindruckt. Was ist das denn?
Das Buch Kraftorte in den Bergen, das beschreibt ganz unterschiedliche Wege zu den Energien und Kraftplätzen am Berg. Einerseits ist man mal mit einem Alpenschamanen unterwegs, dann ist man wieder auf dem Weg zu einer Feuerzeremonie, dann in eine entlegene Schlucht. Und ich glaube, man braucht dazu auch keine besonderen Vorkenntnisse, sondern lediglich eine Offenheit des Lesers und des Teilnehmers.
Wir arbeiten als Bund Naturschutz, Kreisgruppe München, ja schon sehr lange mit dir zusammen. Also in enger Kooperation bieten wir ja auch diese Reisen an, diese Angebote. Was ja auch damit zusammenhängt, dass dieser Bildungsauftrag in der Satzung des Bund Naturschutz verankert ist. Also den Menschen die Schönheit der Natur zu zeigen, mit ihnen hinauszugehen, Naturerfahrungen zu machen. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt bei dir.
Ganz genau. Es werden also auf den Wanderreisen einmal kulturelle Dinge vermittelt. Sei es darum, dass man jetzt im Finchgau Schloss Juval besichtigt mit der Tibetiker-Sammlung von Reinhold Messner. Das heißt, es gibt also auch Führungen vor Ort. Darüber hinaus vermittle ich die geologischen Besonderheiten der Region. Und zum Beispiel im Müritz-Nationalpark hat man natürlich für die Sichtungen der Kranichrast dann natürlich auch die Ferngläser mit dabei.
Aber man muss jetzt kein Experte sein oder einen ganzen Koffer voller Bestimmungsbücher mit sich schleppen?
Nein,
oder?
Das auf keinen Fall. Und wir haben ja vor Ort auch die Nationalparkzentren. Und dort können wir immer die jeweiligen wichtigen Informationen zur Region auch erhalten.
Stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil du ja von der Geologie über Botanik, über die Tiere, die dort leben, bis hin eben zur Betreuung der Gruppen ja alles als Ein-Mann-Betreuer, Leiter, Organisator, Multitalent leisten sollst.
Das ist richtig. Sollte die Vermittlung dieser Inhalte ins Detail gehen, so verweise ich dann gerne auch vor Ort an einen Führer vom Nationalparkzentrum, sodass wir dort eine Führung buchen, die da natürlich dann selbstverständlich im Reisepreis mit dabei ist.
Zum Thema Reiseunterkunft hätte ich noch eine Frage, weil viele Menschen ja heutzutage von biologischem Essen über vegetarisch oder vegan oder glutenfrei besondere Ansprüche haben oder Sachen beachten müssen. Ist das dann bei dir auch möglich?
Das ist bei mir in der Regel möglich, ja. Und zwar bei allen Wanderreisen.
Was ja auch extrem selten ist. Also muss man ja auch mal sagen, dass in der Regel ja so einen Komfort nicht geboten bekommt.
Deswegen habe ich mich auch auf Kleingruppen beschränkt, damit man einfach auch individuell die Wünsche der einzelnen Teilnehmer berücksichtigen kann.
Gibt es denn in diesem Jahr noch Touren, wo Menschen mitwandern können, die jetzt sagen, ach, ich habe den Michael Klemann im Radio gehört und das interessiert mich, da würde ich doch gern mal dabei sein.
Ja, die Wanderreisensaison beginnt ja jetzt erst so richtig. Jetzt geht's los im Nationalpark Hohe Tauern. Anschließend dann ins Elbsandstein, gefolgt von der subtropischen Insel Loschen über den Müritz-Nationalpark bis hin zur Insel Rügen. Es sind zwar alle Wanderreisen gut bebucht, aber in der Regel sind für jede Reise noch Plätze frei.
Es gibt immer noch ein Plätzchen. Ja?
Jetzt eine letzte Frage.
Aber kurze Frage.
Ja, das kriegen wir noch hin. Aber Es würde mich ja schon interessieren, ob es eine Begebenheit gibt, die besonders lustig oder an die du dich besonders gerne zurückerinnerst.
Also, da will ich natürlich keinen Namen nennen, aber es gab ein Ehepaar, das dann doch getrennt die Wanderreise antrat, um dann doch wieder glücklich vereint nach der Wanderreise nach Hause zu fahren.
Das ist doch ein wunderbarer Schluss.
Das war ja praktisch eine Wanderwoche für Verliebte.
Ja.
Auch das ist es.
Okay. Vielen lieben Dank, Michael Klemann.
Gerne, es hat mich gefreut.
Ja, und, Michael, vielen Dank.
Ja, bis die Tage, sage ich mal.
Ja, macht es gut.